Lass mich nur kurz beten. Jesus, wir danken dir so sehr, wirklich für die unermessliche Gnade, die von dir ausgeht. Jesus, du hast nicht nur Gnade, sondern du bist Gnade in deiner Person. Wenn wir dir begegnen, begegnen wir immer dieser himmlischen Gnade, die wirklich freisetzt, die Hoffnung gibt. Und so segne ich jetzt diesen Gottesdienst als ein gnadenreicher Gottesdienst, Herr. Weil deine Gnade was Belebendes ist. Und so komm jetzt, Heiliger Geist, hier in diesem Raum, aber auch in allen Wohnzimmern, wo jetzt zugeschaut wird. Herr, dass es Atmosphäre dieser Gnadenatmosphäre ist, wo unsere Seele aufatmet und durchlässig wird, wo Dinge, die vielleicht ein Stück weit angespannt sind, sich verhärtet haben, sich auftun und dass einfach das rein fließen kann, dieser Regen des Himmels, dass der nicht einfach abfließt, sondern tief in den Herzensboden jetzt hineinfließt. Jesus, das bete ich in deinem Namen. Amen. Können wir zusammen einen Amen geben? Amen. Super. Ich freue mich, hier zu sein, bei euch. Ich weiß nicht, wer mich nicht kennt, Günther Oehrlich, Pastor in Kirchheim. Seit vielen Jahren sind wir miteinander hier in Göppingen verbunden und ab und zu tauche ich mal hier auf. Und es freut mich, immer wieder hier unter euch sein zu dürfen. Und wisst ihr, was mich besonders freut? Ich habe es geschafft. Ich habe Mittwoch meinen Friseurtermin gehabt. Also ihr seht jetzt vor meiner eigenen Gemeinde endlich mal wieder einen Pastor, den man, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, müsst ihr jetzt nicht sagen, einen Pastor, den man anschauen kann. Also das war so die letzten Wochen schon ein bisschen herausfordernd. Ich habe jetzt wieder manchmal Sonntagmorgens, es war echt nochmal ein Stresslevel. Ich stehe vor dem Spiegel, ein bisschen sind die Pastoren auch eitel. Und dann mich nervt immer, wenn die Haare so ein bisschen über die Ohren wachsen, dann nehme ich halt meinen Rasierer und habe das versucht, so kurz ein bisschen weg. Und ruckzuck war eine Ecke drin, dann rufe ich meine Frau und sage, Katrin, komm, hilf mir, SOS. Und die ist dann auch nicht so amused. Jetzt war ich wieder bei meiner Friseuse und jetzt reicht's mal wieder für die nächsten paar Wochen. Hey, wisst ihr, was heute für ein Tag ist?
Sonntag.
Ist schon mal gut, Sonntag, was? Yes, Frühlingsanfang. Habt ihr es gemerkt? Die Woche. Schnee, Frühlingsanfang. 21. März. Hey, für mich, als ich heute Morgen eingefallen, als ich da noch für diesen Gottesdienst gebetet habe, nehmen wir nochmal Sonntagmorgens einfach Zeit, nochmal Predigt durchzugehen, zu beten. Und da war schon dieser Impuls. Hey, Frühlingsanfang. Ist doch eine tolle Symbolik in dem, wo wir sagen, im Frühling, es ist wieder ein Aufbruch. Ja, und mir merkt gerade, es war jetzt doch noch Winter, das ist auch manchmal ein Ringen, bis was durchbricht. Das ist nicht einfach so easy, jetzt kommt Frühling, sondern dann wird es doch wieder ein bisschen kalt. Und wir wissen aber, das Leben wird sich durchsetzen. Frühling, das Leben wird sich durchsetzen. Und das möchte ich auch euch zusprechen. Das Leben wird sich durchsetzen. Hey, das Leben ist schon in uns. Christus in uns. Ich habe mal kürzlich diesen Vers gelesen, 2. Korinther 4, Vers 7, das ist so ein genialer Vers, wo es heißt, dass wir einen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Also wer ist die irdenen Gefäßen? Das sind wir. Und was ist der Schatz? Im Vers davor, wenn man es im Zusammenhang liest, geht es um die Herrlichkeit Gottes. Ja, wer ist die Herrlichkeit? Das ist Christus in uns durch den Geist Gottes. Das Leben ist schon in uns. Wir sagen oft als Fromme, genau wie du Jesus hast, du das ewige Leben. Ewiges Leben ist eben nicht nur ein quantitativer Aspekt im Sinne von nicht enden zeitlich, sondern ewiges Leben beschreibt die Qualität. Ewiges Leben ist ein qualitativer Begriff, ein Leben, das durchzogen ist, wirklich von dieser Realität Gottes. Jemand hat mal gesagt gehabt, und dann stelle ich jetzt gleich mal in die Predigt ein, aber das kommt mir einfach, das fand ich auch mal interessant. Ich höre wieder so gern, lese gern Zitate und so, wo jemand mal sagte auch, wir sagen ja oft so, wenn jemand sich Jesus öffnet oder bekehrt oder einfach sein Leben, dann sagt man einfach, du musst Jesus in dein Leben einladen. Ja, das ist richtig. Aber dann sagte mal jemand, eigentlich zutiefst ist es andersrum. Bekehrung heißt, Jesus lädt uns in sein Leben ein. Denkt mal drüber nach. Ich finde es spannend. Natürlich kommt Jesus in mein Leben hinein. Aber Jesus lädt uns ein, in sein Leben einzutauchen. Was beschäftigt euch? Corona immer noch. Darüber habe ich ja, glaube ich, im November drüber gepredigt, als ich das letzte Mal hier war. Es darf uns beschäftigen, aber als Christen sollte das nicht nur das Einzige sein, was uns beschäftigt, sondern eben das Entfalten des Reiches Gottes, dass Gott durch uns in diese Welt hineinwirkt. Was ist mir für heute wichtig? Seit Monaten beschäftige ich mich mit einer biblischen Person. Eine biblische Person, das ist interessant, über die fast so neben Jesus, wenn man die Evangelien denn sieht, aber eigentlich von den Lebensjahren mit am meisten überliefert wird von seiner Biografie. Diese Person wird so 70 Jahre alt, wird in der Bibel berichtet und 53 Jahre seines Lebens wird sehr, sehr ausführlich berichtet. Und das ist interessant, das ist ja nie zufällig. Die Frage ist, warum wird über sein Leben so viel berichtet? Ihr seht hier ein Bild. Es geht um diesen Herrn hier. Gemalt, oder nicht gemalt, das ist eine Statue von Michelangelo. Es geht um David. Dieser Mann beschäftigt mich so seit letzten Monaten. Wir haben da auch eine längere Predigtserie in der Gemeinde drüber gemacht. Und wenn man da mal richtig eintaucht, nicht mal nur punktuell was liest, sondern sich intensiv mal ein halbes Jahr mit so einem Mann beschäftigt, das ist echt krass. Da gibt's wirklich nochmal ganz neue Erkenntnisse. Ein Mann wirklich der Extreme. Ein Mann, der Höhen und Tiefen erlebt hat in einer krassen, krassen Weise. In Apostelgeschichte 13, kurz zur Einleitung. In Apostelgeschichte 13 finden wir eine spannende Zusammenfassung. Der Apostel Paulus ist auf seiner ersten Missionsreise. Er ist in Antiochia, in Pisidien, statt in der Synagoge und versucht so vom Wort Gottes her, also vom Alten Testament hat man ja zu der Zeit nur quasi von den Schriften versucht er in der Synagoge so deutlich zu machen, dass Jesus der Messias ist. Und er geht so durch die Heilsgeschichte des Volkes Israel. Und als er bei David ist, macht er zwei interessante Aussagen über David. Die erste Aussage ist hier in Apostelgeschichte 13, 22. David, da lässt er Gott reden, also Gott als Zeugnis über David. David, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Interessant, es werden nur ganz wenige Leute so beschrieben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen alle, oder ich denke, viele von euch wissen manche Stories über David. David hat manche Fehlentscheidungen getroffen. Manchmal sich in Sackgassen hineinmanövriert. Ganz richtig krass. Und trotzdem wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Warum? Ich habe es mal so für mich oder so mal geschrieben. Für Gott ist nicht entscheidend, ob wir alles richtig machen, sondern ob unser Herz ihn sucht und sich von ihm formen lässt. Deshalb ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es geht nicht um, dass du immer alles richtig machst. Und das sieht man bei David, wenn er was verbockt hat. Er hat immer wieder die Gegenwart Gottes gesucht. Er ist auch ehrlich vor Gott geworden. Das ist doch ja das, was uns so toll überliefert ist in den Psalmen. 73 der von den 150 Psalmen, die uns überliefert sind, sind von David geschrieben. Da merkt man, wenn man mal in die Psalmen reingeht, und das habe ich auch in dieser Predigtserie gemacht, das war so spannend, im Samuelbuch mehr die Geschichte Davids und es immer wieder zu verknüpfen mit Psalmen, die manchmal genau in Situationen hineingeschrieben sind. Und du merkst, in den Psalmen verarbeitet David diese Erlebnisse im Austausch mit Gott. Daher sind die Psalmen uns so wertvoll. Und daher wird deutlich, David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann ein anderer, auch in dem Kapitel 13 in der Apostelgeschichte, da sagt Paulus nochmal über David, nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat. Ist auch eine krasse Beschreibung, finde ich. David, ein Mann, der seiner Generation gedient hat. David lebte nicht nur für sich selber, sondern sein Leben war an Gott angedockt und Gott hat sein Leben gebraucht, um ein Segen zu sein für seine Generation. Ich habe mal das so geschrieben, geboren für eine Zeit wie diese. Wisst ihr, auch wenn wir keine David sind, auch wenn wir keine Königtümer haben, wir sind Kinder des Königs aller Könige, ja? Also ihr seid auch Prinzessinnen und Prinzen. Aber wenn unser Leben auch ganz anders aussieht, aber ich glaube, dieser Satz gilt sowohl für David, der seinem Generation nach dem Willen Gottes gedient hat, Gott hat etwas in uns hineingelegt. Und ich werde da nicht loslassen, auch wenn ich immer wieder drüber spreche. Und manchmal ist das so, so wenn ich von an Aufbrüche vorher gesagt denke, denke ich, oh Mann, ich war schon vor 30 Jahren auf Konferenzen, wo es um Erweckung ging und so weiter. Was sehe ich noch? Ich halte daran fest. Du und ich, wir sind nicht zufällig hier. Wir sind nicht zufällig in diese Zeit hineingeboren. Wir sind nicht zufällig in dieser Region, Göppingen, Kirchheim, diese Region, in der wir jetzt leben. Gott hat uns die gleichen Auftrag gegeben wie für David auch, geboren für eine Zeit wie diese. Und jetzt möchte ich euch aber heute eine Story hineinnehmen, die nicht ganz so bekannt ist von David. Ich glaube, wenn ich fragen würde, was fällt euch ein zu David, würden gleich ganz viele sagen, genau, das war doch der mit der Steinschleuder, mit dem Goliath, kurz umgemäht. Vielleicht noch Bathseba, wissen da viele, seine ja, Ehebruch, Mord des Ehemanns von Bathseba. Das sind so die bekannten Stories. Auch da ist extrem viel drin. Aber ich möchte euch jetzt in eine Situation mit hineinnehmen. Die spielt, als David jetzt endlich, nach über 20 Jahren, er wurde ja ganz so als junger Kerl schon von Samuel gesalbt zum König. Und dann hatte er viele Herausforderungen, er musste fliehen, Saul, der dann noch König war, hat ihm nach dem Leben getrachtet, es war ein Hin und Her. Dann wurde er irgendwann mal endlich König von Südreich, also von Juda, hat in Hebron residiert und nochmal 7 Jahre später wurde er dann König über ganz Israel. Ja, da war David so ungefähr 40 Jahre alt, als er endlich über ganz Israel und er hat Jerusalem eingenommen, hat sich da Residenz gebaut und was noch war, er hat endlich die Bundeslade, wer das vielleicht nicht ganz so das zum Zusammenhang bringt, Bundeslade, das wurde schon bei Mose, hat Gott angeordnet zu machen, diese Bundeslade steht, wo die Gesetzestafel drin sind, ein Krug Manna und dieser Stab Aarons. Eine war die Bundeslade, das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Und die Bundeslade war irgendwo verstaubt, verschollen irgendwo. Und David hat diese Bundeslade, diese Gegenwart Gottes, das ist versinnbildlich, wieder nach Jerusalem zurückgeholt. Wir stehen also in dieser Situation. Also, David ist 40 Jahre alt, steht im Saft seines Lebens. Die Dinge sind gerade geregelt, das lesen wir jetzt. Und jetzt hat David eine geniale Idee. Und ihr Lieben, als ich diese Story für mich so durch studiert und bebetet gelebt habe, die hat mich so berührt. Hey, ich hoffe, ich kann da was rüberbringen, was in dieser Geschichte für dich und für mich oder für uns alle da drin ist. Ich lese mal aus 2. Samuel 7, 1 und 2. Das ist die Ausgangssituation. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte. Also es war mal endlich ging es dem David gut. Endlich war die Situation mal stabil. Vor all seinen Feinden ließ der König den Propheten Nathan rufen. Siehe doch, sagte er, ich lebe in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Also, als David endlich Ruhe hatte, was kommt ihm dann in Sinn? Was kommt ihm dann quasi aufs Herz? Er sagt, er lässt Nathan rufen. Nathan war der Prophet zu der damaligen Zeit, der Mittler zwischen auch Gott und David. Nathan war auch der, der damals David überführt hat von der Sünde von Bathseba. Also es war ein bisschen der Hausprediger, Hauspastor oder wie auch immer von David. Und David lässt Nathan holen und sagt, Nathan, es ist doch nicht okay, dass ich im Palast wohne. Und die Bundeslade ist nur in so einem mickrigen Zelt. Er will letztendlich dem Herrn ein Haus bauen. Hey, was ist das Ansinnen von David? Ist das positiv? Was würde er dir sagen? Herr, absolut. Hey, er hat ein Herz. Er will für seinen Gott vielleicht, das weiß man nicht ganz genau, bisschen auch um Status, weil ganz viele in dem religiösen Umfeld hatten für ihre Gottheiten auch herausragende Gebäude. Wer weiß, ob es vielleicht ein bisschen auch Status ist, aber ich glaube zutiefst ist es nicht Status, sondern seine Liebe zu seinem Gott. Er will Ärmel hochkrempeln und für seinen Gott etwas tun. Leute, das ist zuerst mal positiv. Das ist zuerst mal Klasse. Ich will meinem Herrn ein Haus bauen. Das Herz David. Er will ihn ehren. Wisst ihr, als 450 Jahre später nach David, ist nach der sogenannten babylonischen Gefangenschaft, Israel kam nach Babylon und als sie dann wieder zurückgekehrt sind, da gibt es einen Propheten, der heißt Haggai. Und da haben es die Leute, die wieder zurückgekehrt sind, eben genau andersrum gemacht wie David. Wir haben dies gemacht. Da gibt es einen Vers, Haggai 1, Vers 4. Da heißt es, ist es etwa Zeit, das sagt Gott zu den Leuten, ist es etwa Zeit für euch in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, also die Tempelgemeinde, in Trümmern liegt. Da klagt Gott genau das an, dass die Leute nur für sich denken, egoistisch, und ihnen ist egal, was mit dem Tempel ist, mit der Tempel steht ja eben für die Gegenwart Gottes. Hey, David hat da genau ein anderes Herz. Eigentlich denkt man doch, wenn David es so sagt, Gott müsste Jubelstürme machen und sagen, David, hey, mein Mann nach dem Herzen, nach meinem Herzen. Er denkt nicht nur an sich, in seinen schönen Palast. Er will mir ein Haus bauen. David hatte das so richtig auf dem Herzen, was eben bei Haggai nicht der Fall war. Auch interessant, David will Gott etwas Gutes tun. Wisst ihr, manchmal ist das Gute nicht immer das Richtige. Interessant ist, Gott reagiert bei David in dieser Geschichte, und das begeistert mich in diesem 2. Samuel 7, das Kapitel müsst ihr euch echt merken und auch noch mal reingehen. Gott reagiert hier ein bisschen anders. Wisst ihr, sogar der Prophet Nathan, als er hört, was David vorhat, und deshalb habe ich die mal mitgenommen, weil das finde ich immer ein bisschen Symbolik, manchmal ganz gut. David sagt, die sind echt brutal dreckig. Der echt, ich weiß gar nicht, als ich das letzte Mal damit geschafft habe. Man müsste echt suchen, hinterste Eck im Keller. Die sind auch ganz, wie sagt man da? Im Schwäbischen sagt man starch, gell? Also nicht beweglich, wie auch immer. Also, David sagt, okay, und ich will für den Herrn ein Haus bauen. Und dann kommt Nathan und er bestätigt ihn noch. Sogar der Prophet denkt, hey, was kann da, das ist doch super, was kann da jetzt irgendwie falsch sein? Aber hier heißt es dann weiter, in der Nacht redete Gott zu Nathan und Gott zieht die Baugenehmigung wieder zurück. Also Nathan hat eigentlich David die Baugenehmigung gegeben. Gott zieht sie in der Nacht wieder zurück. Er zieht quasi David wieder sein gut gemeintes Schaffenwollen aus. Wir lesen in 2. Samuel 5, das göttliche Nein, wo Gott zu David sagt, glaubst du mir, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem ich wohne? Gott spricht dann hier, wenn ihr es weiterlesen, und sagt, ich habe bisher immer mit Zelt gewohnt. Also ich war beweglich, ich war mit euch unterwegs. Ich brauche das eigentlich nicht, diesen Palast. Und dann kommt ein Abschnitt, wo David eigentlich sagt, ich will dir ein Haus bauen. Und dann heißt es, und das möchte ich euch ein paar Verse da vorlesen. Ihr könnt es auch hier gleich schon mal mitgucken. In 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 8 und 11. Da redet dann jetzt Gott zu David und sagt, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wo du hingegangen bist. Ich habe deine Feinde vor dir ausgerottet. Ich habe dir einen großen Namen, gleich den Namen der Großen, die auf der Erde sind. Ich setze für mein Volk, für Israel, ein Ort fest und pflanze es. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Was macht hier Gott? Das ist echt interessant. Gott macht zuerst mal David deutlich. David, schau mal zurück auf dein Leben. Ich bin der Handelnde in deinem Leben. Nicht du bist der jetzt in erster Linie die Dinge vorangebracht hat, der dich positioniert hat, der dich geschützt durchgetragen. Ich bin der Handelnde. David soll erkennen, in allen Höhen und Tiefen des Lebens war Gott mit ihm. Und man könnte es so ausdrücken, roter Faden, das will Gott eigentlich deutlich machen. Das ist ja Gnade. Gnade ist nicht das eigene Verdienen, sondern das Gnade ist das Empfangende. Daher ist mein Thema auch die Bedeutung des empfangenden Lebensstils. David muss zuerst deutlich gemacht werden, bevor ich was gebe, bin ich zuallererst Empfangender. Wisst ihr, nochmal, das ist mir so wichtig. Freut sich Gott grundsätzlich an dem Herz Davids und an dieser Vision? Absolut. Warum weiß ich das? Weil in zweiter, das kommt danach, stimmt. Warte mal, ich gehe da mal eins weiter. Das ist nicht hier drauf. Das muss ich euch lesen. In 2. Chronik 6, Vers 8, als der Tempel gebaut worden ist, wisst ihr, durch wen er gebaut worden ist? Durch seinen Sohn, dann Salomo, durch die nächste Generation. Der Herr sprach zu meinem Vater David, sagt hier Salomo, dass dir das am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, darin hast du gut getan. Hä? War das jetzt gut oder falsch? Die Vision war richtig. Es war aber nur noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und David sollte deutlich gemacht werden, David, zuallererst lebst du aus dem, was ich dir gebe. Weil das ist der entscheidende Vers, den ich euch heute auch mitgeben möchte. Diesen Vers, wo es heißt, das ist eben Vers 11, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. David will Gott ein Haus bauen. Und Gott spricht zu David, David, bevor du mir etwas baust, will ich dir ein Haus bauen. Er will deutlich machen, David, du lebst zuerst aus dem, was ich dir gebe. Hörst du die Message für dich? Vielleicht bist du so auch aufgewachsen, für den Herrn etwas zu bewegen. Leute, das ist auch gut. Aber wie viele Christen landen in allem guten Tun im frommen Burnout, weil sie es nie im Lebensstil erfasst haben, dass sie zuallererst Empfangende sind, dass Gott ihnen ein Haus bauen möchte. Als Gott zu David spricht, ich will dir ein Haus bauen, das ist interessant, da geht's für ihn nicht, Gott will für ihn jetzt nicht einen Palast bauen, also noch ein größerer Palast, sondern interessant, im Hebräischen ist das Wort für Haus das Gebäude, aber auch eine Dynastie, ja, das Haus Davids. Und darüber spricht Gott mit ihm. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Wisst ihr, Gottes Gnade ist der Garant für das Fortbestehen des Hauses Davids. Gott baut David hier ein Haus. Ich muss kurz, dass das nochmal deutlich wird, wo es für mich nochmal so auch einen Klick für mich gemacht hat, als einer, wisst ihr, ich will auch echt viel bewegen fürs Reich Gottes. Das ist echt auf meinem Herzen. Ich war vor 3 Jahren in Israel, 3 Wochen lang in einer evangelischen Kommunität und habe dort einfach 3 Wochen Stille erlebt und war mit, es waren so 4, 5 Brüder, kleine Kommunität. Und es interessant war, dass man jeden Morgen hat man begonnen mit einem Gebet und Feiern des Abendmahls. Jeden Morgen, ja gut, na, montags nicht, da war es irgendwie anders, haben wir ein bisschen was anders gemacht. Aber sonst eigentlich jeden Morgen das Feiern des Abendmahls. Und am Anfang, ich weiß nicht, wie ihr das habt, bei uns in der Gemeinde ist es einmal im Monat, ja, muss man auch mal drüber nachdenken, wie man das vielleicht oder vielleicht für persönlicher für sich auch machen kann. Was ich damit sagen will, ist das, als ich, am Anfang war es ein wenig befremdlich, aber mit der Zeit, als ich jeden Morgen das Mahl des Herrn genommen habe, sein Brot, sein kostbares Blut für mich vergossen, Bevor ich irgendetwas gemacht habe an diesem Tag, war ich zuerst Empfangender. Ich habe das so für mich und das ist für mich so kostbar geworden. Jesus, bevor ich für dich was reiße heute, empfange ich zuerst das, was du mir bist und was du mir gibst. Ich lebe letztendlich, Jesus, aus deinen Ressourcen. Was mir wichtig ist, die Predigt könnte falsch verstanden werden, wenn das eine biblisch begründete Form der Legitimation von Passivität wäre. Im Sinne von, ja, der Herr macht ja alles und ich lehne mich dann letztendlich zurück. Ich finde in einem Vers, den der Apostel Paulus sagt, auch einer meiner Lieblingsverse, wird es richtig deutlich, um was es geht oder wie Paulus das einordnet mit dem Thema der Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10, da heißt es, da sagt Paulus, doch was immer ich jetzt bin, das ist durch die Gnade Gottes. Also zuerst mal, ich bin zuerst durch das, wer ich bin ich Empfangender. Und dann sagt er aber, und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Ich finde es ein Hammer-Vers. Weil da das ineinander reingeht. Paulus sagt zuerst mal, durch die Gnade bin ich zuerst mal, was ich bin. Und dann sagt er, aber ich habe mir ganz schön die Hintern aufgerissen. Ich habe wirklich investiert. Und dann denke ich, na, schreibt er das? Ja, ich habe mehr gearbeitet. Und er sagt, aber nicht ich, sondern wieder durch die Gnade, die Gott in mir hat wirksam werden lassen. Wisst ihr, ich glaube, deshalb ist denn Paulus nicht ausgebrannt, obwohl er so viel auch Herausforderungen hatte, weil er immer wieder sich beschenken ließ. Ihr lieben Geschwister, je klarer wir uns sind, wie reich wir beschenkt sind, wie Gott uns einfach, zuerst mal er der Empfangende ist, hilft es uns auch aus diesem frommen Hamsterrad immer wieder auszusteigen. Wisst ihr, Corona hat ja auch für manche, das habe ich auch Christen, ich bin mal froh, es hat alles ist ruhiger geworden und ja, und ich habe gemerkt, auch das für Gemeinde und andere Sachen ist mir eigentlich alles zu viel geworden. Ist ja okay, die Dinge zu reflektieren. Aber wisst ihr, ich glaube, das Problem ist oft nicht, dass wir manchmal zu viel tun, sondern dass wir zu wenig wahrnehmen und den Lebensstil als Empfangende haben und wahrzunehmen, dass der Herr uns ein Haus bauen möchte. Der Herr will zuerst dir Stabilität geben. Er will zuerst an dir handeln. Wisst ihr, auch im Reich Gottes, so gewisse fromme Macher, die haben was Gutes im Sinn gehabt. Aber ich habe vorher gesagt, das Gute ist nicht immer das Richtige, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Wie gesagt, beim Tempelbau war es so, nicht David hat es gebaut, er hatte die Vision. Das fasziniert mich auch, später, wenn wir dann lesen, kurz vor seinem Tod, er stellt Salomo alle Ressourcen zur Verfügung, aber umsetzen tut es die nächste Generation. Das ist auch für mich schon mal eine Hammerbotschaft, das Verbindung der Generationen. Da hat er eine Vision und das ist nicht abgetrennt, sondern das verbinden sich Generationen, auch in einer Gemeinde oder im Ding, wo man sagt, hey, ich habe etwas, aber wer sagt, dass ich's umsetzen muss, dass Gott vielleicht neue Wege auch hat, ja? Und wie viele Dinge auch im Reich Gottes sind stark angefangen, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und da gilt es immer wieder genau hinzuhören. Nochmal, an dieser einen Stelle, wir kommen jetzt gleich in die Passionszeit hinein. Diese Geschichte der sogenannten Fußwaschung, das ist auch so eigentlich so eine Story, wo der Herr eigentlich sagt, ich will dir ein Haus bauen. Jesus bindet die Schürze um und will seinen Jüngern dienen. Er wäscht ihnen die Füße. Und dann kommt der Petrus und sagt, nein, 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 nicht du, ich. Ich will was für dich tun, nicht du an mir. Und dann sagt Jesus, wenn du dich nicht von mir, also nehmt mal das Bild. Jesus sagt, oder diese Aussage, wenn du dich nicht von mir oder mir von mir dienen lässt, dann hast du keinen Teil an mir. Jesus weiß genau, Wir brauchen zuerst dieses, dass Gott uns dient. Hey, komm heraus aus diesem frommen Druck, immer was irgendwie leisten zu müssen, Ärmel hochzukrempeln, sondern leb zuerst aus dem, was Gott dir gegeben hat. Ich schließe hier gleich jetzt mit, als David, das ist interessant, als David das von Gott hörte und sagt, David, bevor du mir ein Haus baust, baue ich dir ein Haus. Was ist seine Reaktion? Das ist echt interessant. In 2. Samuel 7, Vers 18. David hört es von Nathan. David lässt eben seine Handschuhe wieder, legt sie weg. Und da heißt es, und er ging hin, David ging hin und setzte sich vor dem Herrn nieder und betete. David nahm sich Zeit und merkte, jetzt ist nicht dran gerade für dich, sondern er setzte sich nieder, nahm sich Zeit zum Herzensaustausch. Das, was danach kommt, ist ein tiefes Herzensgebet David seinem Gott gegenüber. Und da hat ein Theologe, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Eugene Peterson, habe ich da ein Zitat von ihm gelesen. Das Sitzen vor Gott war die entscheidendste Handlung Davids. Entscheidender als Goliath zu töten, entscheidender als sein Feind Saul zu ehren, entscheidender als die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Wisst ihr, manchmal muss das absolut Priorität haben, das Sitzen vor Gott, das Hören, das Wahrnehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, auch manchmal, wenn ich mein Leben angucke, dass Gott mir schon lange auf die Schulter klopft manchmal und sagt, hey, Günther, du doch mal langsam, halt mal ein. Ihr kennt ja vielleicht auch diese Geschichte Maria und Martha. Und nochmal auch hier ist immer wieder wichtig, mir kommt die Martha oft zu schlecht weg in den Auslegungen. Hey, die Martha, die lebt Gastfreundschaft und ist ein hoher Wert. Aber auch hier ist die Frage, das Gute ist nicht immer das Richtige oder zum richtigen Zeitpunkt. Jesus sagt, Maria hat jetzt in dem Moment das richtige Teil erwählt, weil sie hingesessen ist, weil sie zuerst empfangen hat. Maria hat gar nichts gemacht, sie hat nur den Worten Jesu zugehört. Wo haben wir einen Lebensstil des Zuhörens? Und ich bin überzeugt, wenn wir mehr und mehr, ich sage das mal salopp, unseren Hintern hinsetzen würden und empfangen würden, würde, glaubt, das, was danach an Output kommt, viel wirksamer und kraftvoller werden. Könnte das sein? Dass es manchmal deshalb viel Strohfeuer ist, weil es so aus unserem schon gut gemeinten heraus geschieht, aber nicht aus diesem connected mit unserem lebendigen Gott. Ich habe mal geschrieben, ein heiliges Nichtstun ist ein Gefäß für Gottes Impulse, die wirklich Kraft haben. Und ich glaube, dass es die Gemeinde Jesu gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ganz besonders braucht. Wenn es irgendwann wieder losgeht, dass wir nicht einfach nur Ärmel hochkrempeln, sondern dass wir wirklich hören und wahrnehmen, Gott, was ist jetzt von dir her dran? Ich möchte es mal so zusammenfassen. Was könnt ihr mitnehmen heute? Ich habe diese drei Punkte. Gott, bau dir ein Haus, bevor du für ihn etwas baust. Lebe als Empfangender. Und wenn du eine Vision hast, wenn Gott Nein sagt, wie bei David, ehrt er dennoch dein Herz und deine Vision. Und das dritte eben, kultiviere das heilige Nichtstun in Gottes Gegenwart und du wirst Offenbarung und neue Kraft erfahren. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus. Gott, ich danke dir so sehr für diese Begebenheit, die uns so überliefert ist. Wo ein Mann voller Tatendrang war und das war absolut aus einem positiven Herzen. aber wo du dein göttliches, zuerst mal Stopp, Nein hineingegeben hast und gesagt hast, ich will dir zuerst ein Haus bauen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du es übersetzt in jedes Herz, das hier ist oder zuschaut, hinein, was das für dein Leben bedeutet. Gott sagt, schau mal, David, schau auf dein Leben zurück. Ich bin der Handelnde in deinem Leben. Ich bin der, der dir Stabilität verleiht. Nimm das wahr. Vater, ich bete, dass du uns als deine Kinder neu dazu befähigst, diese Haltung des Sitzens zu haben vor dir. Und dass daraus dann eine Kraft entsteht, die wirklich durchschlagend auch ist, Herr. Ich bete, dass sich eine Gemeinde wieder versammelt, ganz neu zum Gebet und zum Hören auf dich. Nicht aus einer frommen Übung heraus oder weil man das halt macht, sondern weil diese tiefe Sehnsucht ist, dass das, was zukünftig geschehen soll, nicht nur ein frommen Aktivismus ist, sondern aus dem Geist geboren ist, Herr. Darum bete ich, Jesus. Und wenn Menschen hier sind, die unter diesem Druck irgendwo stehen, für den Herrn immer was leisten zu müssen, und du merkst, du kommst an deine Grenzen, und du bist vielleicht enttäuscht von dir selber, und du schaust nach links und rechts, wie das andere machen, ich spreche dir zu im Namen Jesu, Gott sieh dein Herz. Und er ist der, der auch umhergeht mit der Schürze und mit dem Wasser und zuerst sagt, lass dir doch zuerst von mir dienen. Lass dir zuerst von mir dienen. Darum bete ich, Heiliger Geist. Jetzt kommt noch dieses, ja, ich möchte euch einfach ermutigen, gar nicht als müssen, sondern wem das so, wer das mal ausprobieren möchte, auch das Mahl des Herrn, das Abendmahl, immer wieder morgens am Start vom Tag, wenn du betest, nimm diese Zeichen, Brot, Wein, Saft oder so zu dir und mach dir bewusst, ich gehe zuerst als Empfangender hier in diesen Tag hinein. Ich darf zuerst empfangen. Ich darf zuerst Jesus an mir dienen lassen, bevor ich irgendetwas hineingebe in diesen Tag. Vater, ich spreche das über uns aus. Ein Lebensstil des Empfangens ganz neu. Und dass dadurch auch eine Relaxedheit hineinkommt. Vater, das ist eine geistliche Relaxedheit, ist etwas anders wie eine Passivität und Bequemlichkeit, Herr. Sondern diese geistliche Relaxedheit, die einfach weiß, hier ist der Herr und er wird sein Werk tun und er wird es offenbaren, was wann zu welcher Zeit auch dran ist. Und ich segne euch wirklich in dieser Nachfolge mit dem lebendigen Gott, der es wirklich gut mit euch meint. Lasst euch das noch einmal zugesagt sein. Der Herr bau dir ein Haus in deinem Inneren, in deinem Leben. Er ist der Garant für Stabilität. Empfange es in Jesu Namen. Amen.